Donnerstag, der 22.06.2017. Ich bin angekommen, 60 Jahre vor meiner Zeit. Nach dem Verstauen meiner Sachen setze ich meine Sonnenbrille auf, gehe auf die Bautreppe und warte.
Ich renne Richtung West End, zu spät dran für die Verabredung mit Charlene, die gerade erst von einer Freeclimbing-Tour zurückgekehrt ist. Auf der Bautreppe vor dem D-Trakt packt mich ein desaströs dicker Mann mit weißem Haar und Sonnenbrille am Arm.
Hast du Interesse, an einem Experiment zur Erforschung von virtueller Realität teilzunehmen? 20 Euro für 2 Stunden. Termine gibt es aber nur morgen.
Ich nehme den Flyer aus seiner Hand und renne weiter. Am nächsten Tag gehe ich zum verabredeten Raum, D01 140. Bei der Begrüßung fallen mir die Augen des Mannes auf. Sie haben stark ausgelaufene Pupillen und sind blassgrün.
Ich erzähle ihm meine Geschichte. Ich bin ein Wissenschaftler aus der Zukunft, der in die Vergangenheit reisen konnte, weil nämlich das Auffinden großer Mengen exotischer Materie in 52 Jahren Zeitreisen ermöglichen wird. Mein Fachbereich beschäftigt sich mit der Frage, ob die Vergangenheit veränderbar ist. Dabei darf man natürlich keine gefährlichen historischen Entwicklungen riskieren, und so haben wir ihn als Versuchsobjekt ausgewählt. Er ist perfekt geeignet, da er historisch unbedeutend ist, aber eine vielversprechende Zukunft hat, die schon bald von dem Tod seiner Freundin zerstört werden wird. Denn sie wird schon morgen in seinem Beisein vom Dach des W-Traktes fallen. Er wird dann exmatrikuliert und seine Karriere durch eine aus Schuldgefühlen resultierende Depression im Keim erstickt. Nur wenn er morgen nicht auf das Dach geht, kann er uns mit unserem bahnbrechenden Experiment helfen und seine Freundin sowie seine Zukunft retten.
Was für ein Blödsinn! Als ob Zeitreisen möglich wären. Als ich beginne, Fragen zu stellen, bittet er mich, an die Wand vor mir zu gucken. Ich schaue gehorsam auf die Wand und frage mich, wann der normale Teil des Experimentes kommt. Plötzlich eine schnelle Bewegung am Rand meines Blickfeldes. Ich mache eine Abwehrbewegung und etwas fällt auf den Boden. Es ist schmal mit gefährlich aussehenden Spitzen. Es wirkt wie ein Elektroschocker. Wollte er mich etwa angreifen? Der Kerl nimmt das Gerät wieder in die Hand und kommt entschlossen auf mich zu. Er ist verrückt. Ich muss hier weg.
Er stürmt aus dem Raum. Ich hinterher. Aber er ist zu schnell. Ich muss um seiner selbst und um Charlenes Willen verhindern, dass er auf das Dach geht. Mit allen Mitteln. Es ist Abend. Der Abend, an dem Charlene gestorben ist. Er ist immer in Gesellschaft gewesen. Also kam ich nicht an ihn heran. Aber eine Chance habe ich noch. Ich verlasse die Kneipe, hülle mich in meinen optischen Tarnanzug, nehme meine Betäubungswaffen und laufe zum Dach.
Ich breche schwankend zum Dach des W-Traktes auf, nervös nach dem Mann Ausschau haltend, den ich heute schon mehrfach gesehen hatte. Er scheint mich zu beschatten. Oben angekommen, setze ich mich auf die Kante und warte. Charlene kommt kurz danach, aber nicht durch die offen gelassene Tür, sondern aus seinem Fenster eine Etage tiefer. Auf meine Bitten, das zu lassen, hat sie noch nie reagiert. Ich helfe ihr auf wackeligen Beinen hoch.
Verdammt, die beiden sind schon da und stehen direkt an der Kante wie hirnlose Lemminge.
Wir küssen uns, eng umschlungen. Plötzlich kommt mir ein verwegener Gedanke. Ich schiebe Charlene einen Schritt von der Kante weg und stelle ihr ein Bein, um sie hinzulegen, wie bei einer Fallfigur im Tango.
Sie entfernen sich von der Kante, jetzt!
Plötzlich geben meine Beine nach. Charlene entgleitet mir und fällt Richtung Kante. Ich verliere das Bewusstsein.
Sie kippt in den Abgrund, wie in Zeitlupe. Ich realisiere zuerst nicht, was geschehen ist, was ich getan habe. Ich renne zur Dachkante, aber sie liegt schon mit seltsam verdrehten Gliedmaßen auf dem Pflaster. Ich falle auf die Knie und brülle vor Verzweiflung. Warum muss ich den Menschen, der mir am meisten bedeutet, gleich zweimal verlieren?
Ein halbes Jahr ist vergangen. Charlenes Zustand hat sich zunehmend verschlechtert und ich nehme alles nur fern wahr. Als wäre ich hinter einer Milchglasscheibe, durch die alles nur dumpf zu mir dringt. Emotionen, Freunde, Uni, alles unwichtig. Nur eine Tatsache schafft es, durch die feinen Risse zu mir zu dringen. Morgen werden sie ihre Geräte abstellen. Ich küsse ihre Stirn ein letztes Mal und verlasse das Krankenhauszimmer, Tränen in den Augen. Und plötzlich bildet sich in mir ein Entschluss und die Welt wird wieder klar. Ich werde mein Leben nicht wegwerfen. Kurz vor dem Ausgang rammt mich jemand und fällt hin. Als ich ihm aufhelfe, sehe ich ihm ins Gesicht und schnappe nach Luft. Es ist Charlenes 10-jähriger Bruder. Seine Augen haben stark ausgelaufene Pupillen und sind blassgrün.